Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei einer Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcastpartner, der schon immer wusste, dass Gregal, liebe Grüße an den DAZN-Kommentator an der Stelle, ist für immer im Herzen schwarz-weiß-blau und damit moin Ben.
Moin Tim, grüß dich. Ja, gegen den Pfosten hat er ja auch noch geschossen und ich muss schon sagen, es wird jetzt ein bisschen so getan, als hätte er eine fünfköpfige Familie aus einem brennenden Haus gerettet, aber es ist natürlich eine der Fairplay-Aktionen der Saison und wir werden später nochmal drauf zu sprechen kommen, deswegen gehe ich jetzt gar nicht so ausführlich darauf ein, aber gerade in so einem Spiel, in dem es um viel ging und in dem es für beide Mannschaften ja auch noch um den Klassenerhalt ging, ist es schon bemerkenswert, so eine Kommunikation mit dem Schiedsrichter zu fahren.
Absolut. Ich weiß nicht, ob die Bundesliga einen Fairplay-Preis hat, aber man hätte jetzt hier einen Kandidaten. Ich glaube, das kann man sagen. Mehr hast du gesagt dazu später. Und damit gehen wir rein in das Spiel vom Wochenende, vom Kar-Samstag. Der HSV empfing den ersten FC Augsburg, Spielstand am Ende 1:1. Und wir gehen in gewohnter Manier durch. Wir fangen an mit dem Schlüsselmoment. Und weil sich unsere Schlüsselmomente so schön aneinander anschließen, fange ich jetzt an und übergebe dann, wie Robert Glatzel so schön übergeben hat, an Ransford Königsdörfer beim 1:1 an Bend. Und zwar ist das bei mir die Sequenz 63., 64. Minute, das sind für mich die zwei Minuten, die den Spielverlauf auf der einen Seite maßgeblich geprägt haben und auch so sinnbildlich für den HSV in dieser Saison irgendwo sind, finde ich. Kurz vorher hat man, habe ich ja gerade angedeutet, den Ausgleich sich auch wirklich sehr schön rausgespielt von Königsdörfer. Dann, warum 63. Minute? Weil da der Kopfball ist von Vuškovic. Aus kurzer Distanz trifft er da an den Pfosten. Man mag sich vorstellen, wie das Spiel vielleicht verlaufen wäre, wenn er ihn da reinköpft und der HSV binnen kurzer Minuten das Spiel dreht. Ja, und dann kommt das Band, wo ich dir jetzt den Pass rüberspiele in der 64. Minute.
Ja, genau, das ist die rote Karte gegen Miro Muheim in der 64. kurz nach dem Ausgleich und mitten in der Drangphase des HSV. Nein, die Hamburger sind nach der besagten Ecke und dem Pfostentreffer von Vuškovic noch zu weit aufgerückt und Augsburg spielt schnell nach vorne. Letztlich steckt Grigorisch in Richtung Anton Kade durch, spielt einen Pass, den man mit einem vernünftigen ersten Kontakt eigentlich auch abfangen kann. Das gelingt Miro Muheim, der an Kade dran ist, aber nicht. Er kommt nicht mehr richtig hinter den Ball und stolpert diesen dann sogar mehr so in Richtung des eigenen Tores. Kade kann das Spielgerät aufnehmen und frei durchlaufen, beziehungsweise er könnte es, denn Muheim foult ihn und sieht dann zurecht die Karte. Und das Spiel ändert sich danach, der HSV wechselt danach auch und die Drangphase ist dann nicht vorbei. Das ist ja auch bemerkenswert, dass der HSV danach ja auch noch Chancen hatte, das Spiel zu gewinnen. Aber natürlich war das erstmal ein Dämpfer und gerade so kurz nach dem Ausgleich auch wirklich bitter. Deswegen ist es für mich die Szene des Spiels.
Ja, schließe ich mich voll an. Warum vielleicht nochmal kurz, warum ich gesagt habe, dass das für mich maßgeblich oder so sinnbildlich für den HSV ist. Es ist so typisch Hamburg dieses Jahr. Man ist in vielen Spielen gut drin, hat sogar vielleicht die Möglichkeit, mehr draus zu machen, als man am Ende draus macht. Und reißt es sich dann durch ärgerliche oder man kann schon fast sagen, dumme Aktionen selbst um. Also ich war eben gerade beim Fairplay Award. Wenn es einen Award dieses Jahr gäbe für sich selber sabotieren sportlich, dann wäre der HSV, glaube ich, in diesem Jahr mit ein, zwei anderen Mannschaften ein heißer Anwärter, ehrlicherweise. Und deswegen auch für mich die Sequenz 63., 64. Minute mit dem Pfostentreffer, wo man eigentlich das Gefühl hatte, du hast es gesagt, man ist jetzt dran, man hat sie jetzt, man kann das Spiel jetzt vielleicht mit dem Volkspark im Rücken auch drehen. Und dann der roten Karte, du hast es wunderbar beschrieben, wie auch unglücklich die war, aber halt auch, und da schließe ich mich hier völlig an, obwohl ich jetzt nicht so der größte Freund von Dennis Aitekin bin und er jetzt ja auch schon diese eine rote Karte dem HSV gegeben hat gegen Fabio Vieira beim Unionsspiel, beim Hinspiel. Die ist unstrittig für mich, finde ich ehrlicherweise. Das sehe ich da genau wie du. Die muss man geben. Und deswegen Miro Muheim jetzt gesperrt. Der HSV macht es sich dann wieder unnötig selbst schwer. Und am Ende hast du aber auch recht, dass man dann eigentlich trotzdem sehr gut weiterspielt. Und man vielleicht noch da kurz, Ben, der Einschub. Man ärgert sich fast so ein bisschen, was vielleicht möglich gewesen wäre, wenn diese rote Karte nicht gekommen wäre, oder?
Ja, natürlich. Deswegen habe ich die Szene hier auch genannt. Und du hast es angesprochen, dass es nicht zum ersten Mal passiert. Dem HSV hätte im Grunde jetzt nur noch gefehlt, dass das auch noch einen Elfmeter gibt, dass das Foul noch ein bisschen weiter hinten fällt. Dann ist es genauso wie gegen Freiburg gewesen. Ne? Da ist auch das Tor gefallen und wirklich anderthalb Minuten später Elfmeter und gelb-rote Karte. Und es ist einfach so super unnötig, weil das wirklich auch ein weiteres Beispiel dafür ist, dass der HSV hier nicht an der Brillanz vom FC Augsburg scheitert oder daran, dass Augsburg seit 15 Jahren in der Bundesliga spielt oder daran, dass der HSV ein Aufsteiger ist, sondern dass da einfach unglückliche, man könnte auch sagen, so leicht dämliche Dinge passieren. Und nach dem Dortmund-Spiel, wir haben das hier ausführlich aufgearbeitet, müssen wir jetzt nicht wieder aufrollen, aber es geht natürlich wieder eher in diese Richtung, auch wenn es jetzt keine unmittelbare Torfolge hatte. Und ja, die Mannschaft hat danach gezeigt, dass sie auch zu zehnt Augsburg auf jeden Fall Paroli bieten konnte. Die schwammen nachher richtig, wenn ich auch an diesen Rückpass denke, diesen abenteuerlichen. Und ja, umso ärgerlicher, dass wir nicht sehen konnten, wie das in einem 11 gegen 11 zu Ende gegangen wäre.
Absolut. Wer ist denn dein Spieler des Spiels?
Ja, für mich ist es Michael Gregoritsch. Ich wähle keinen HSV-Spieler aus, weil es mir auch ein bisschen schwer gefallen wäre, auch wenn wir gleich von dir noch ein Angebot hören. Und wie gesagt, man muss ihn jetzt nicht in den Himmel heben für diese Aktion, aber es ist schon eine bemerkenswerte Geschichte, finde ich. Gerade auch, wenn man sieht, wo dieser Freistoß hätte ausgeführt werden können. Ich glaube, viele Augsburger hätten ihn gerne geschossen, diesen Freistoß von da. Und ich habe mir auch schon so gedacht, nachdem das dann noch ein paar Mal in den Wiederholungen zu sehen war, wie das wirklich lief, das würde natürlich genau passen, wenn jetzt so ein Freistoß, der eigentlich kein Freistoß ist, den der VAR aber nicht zurücknehmen kann, zu einem Tor führt. Und es ist tatsächlich zum einen auf Dennis Aitekin zurückzuführen, der ihn fragt. Man kann darüber streiten, ob das gut ist, dass er ihn fragt. Augsburg-Trainer Baum hat ja auf der PK danach auch nochmal gesagt, dass er es eigentlich nicht gut findet, weil dem Spieler in diesem Fall dann auch viel Druck aufgelastet wird. Und eben Gregoritsch zu verdanken, dass dieser Freistoß dann nicht passiert. Und das sieht man nicht so oft. Und ja, deswegen habe ich ihn hier als Spieler des Spiels aufgrund einer außergewöhnlichen Fairness.
Ja, absolut. Ich muss sagen, ich unterschreibe sehr vieles auch, was danach gesagt wurde, was du jetzt auch erzählt hast. Ich finde es gut, dass Gregoritsch das macht. Ich finde es gut, dass er gelobt wird. Ich gebe dir aber auch recht, dass es ein bisschen viel ist gerade, weil letztendlich sollte man ja fair sein. Das ist ja eigentlich der Kern dieses Sports. Und man hat so das Gefühl, es ist so viel Unfairness in den Fußball gekommen, weil ich glaube, in 9 von 10 Fällen, wenn das ein anderer Spieler ist, sagt er halt, nee, ich wurde schon getroffen und dann gibt es diesen Freistoß. Und man kann es ihm auch nicht übel nehmen, ehrlicherweise, weil das nun mal ein Geschäft ist, wo es um viel Geld geht. Und für Augsburg geht es ja auch noch um alles. Und ich bin aber auch bei Manuel Baum, der sagt, dass er da einen Punkt hat, dass das Aitekin das halt nicht Gregoritsch auflasten darf, ist halt ein bisschen dann ehrlicherweise auch einfach eine Fehlentscheidung von Dennis Aitekin und Glück für ihn, dass Gregoritsch da so ehrlich ist, ehrlicherweise. Aber ich hatte es ja auch schon gesagt, wenn es einen Fairplay Award gibt bei der Bundesliga, da bin ich jetzt nicht belesen, ehrlicherweise, dann sollte Gregoritsch den bekommen dieses Jahr, oder?
Absolut. Ich weiß noch nicht, wie das jetzt im Augsburger Lager diskutiert wird. Also ich habe mir mal vorgestellt, wie wäre es jetzt andersrum? Irgendwie Vieira wäre vor dem Augsburger 16er gefoult worden, hätte gesagt, so, jo, das war kein Foul und wir schießen jetzt auch diesen Freistoß da nicht. Wahrscheinlich hätten im HSV-Lager auch viele gesagt, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Und ich gebe dir aber auch recht, eigentlich ist es selbstverständlich, sozusagen solche moralischen Mindestanforderungen zu erfüllen, dass man, wenn man gefragt wird, auch einfach die Wahrheit sagt. Also deswegen, wir können das jetzt langsam aber sicher auch zumachen, aber es gehört, denke ich, rund um dieses Spiel auch bemerkt. Und dass es so viel Raum eingenommen hat, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass das Spiel gerade in der ersten Halbzeit ja auch so ein bisschen lahm war.
In der ersten Halbzeit lahm ist eine wunderbare Überleitung zu meinem Spieler des Spiels, denn der war auch in der ersten Halbzeit, wie so viele beim HSV, nicht wirklich auffällig. Das ist Ransford Königsdörfer. Er hatte eine schwierige erste Halbzeit, das habe ich genauso hier als ersten Punkt stehen. Ich finde aber, in die zweite kommt er sehr gut rein. Er hat schon kurz vor seinem Ausgleich eine sehr gute Möglichkeit, wo die Art und Weise, wie diese Chance entsteht, mich auch sehr an den Königsdörfer in der zweiten Liga erinnert hat, zu seinen besten Phasen unter Merlin Polzin, wo er immer wieder aus dem zentralen Mittelfeld in den Strafraum reingestochen ist. So auch hier, er vergibt dann leider knapp, setzt den Ball knapp am Pfosten vorbei, trifft dann aber nach einer schönen Kombination sehenswert zum 1:1, wird dann ausgewechselt nach der roten Karte. Was ihm auffällt, dann halt so ein bisschen dem Spielverlauf zum Opfer. Aber man muss sagen, mittlerweile, finde ich, ist er, oder was heißt finde ich, es ist faktisch, ist er zusammen mit ein paar anderen, mit 5 Treffern, der Top-Torschütze des HSV. Und vielleicht kommt man hier am Ende etwas versöhnlich am Ende der Saison an. Und ich möchte nur nochmal unterstreichen, dass es wieder gezeigt hat, finde ich, dass Robert Glatzel Ransford-Königsdörfer gut tut.
Ja, und ich hoffe so sehr, das hatten wir jetzt schon mehrfach, dass dieses Duo jetzt nicht plötzlich wie Kai aus der Kiste wieder aufgelöst wird zum nächsten Spiel, weil es ist, man muss es ja fast befürchten, dass jetzt gegen Stuttgart plötzlich wieder jemand anders spielt. Bitte nochmal versuchen. Das wäre sozusagen mein Appell, weil es wieder gezeigt hat, die beiden funktionieren irgendwie gut. Er springt ihm dann ja auch so bezeichnend in die Arme nach dem Tor. Also ja. Da ist auf jeden Fall mehr Feuer drin vorne als mit anderen Varianten, um es mal so zu formulieren.
Ja, das stimmt. Wer ist denn dein Low-Performer des Spiels?
Ja, ich habe es ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich kann mich nicht auf einen sozusagen festlegen, weil ich nicht fand, dass einer so ganz schlecht war oder besonders durch sehr negative Leistungen hervorgestochen ist. Mikkel Borsis ist beim Gegentor mit in der Verlosung, muss man nicht lange drüber streiten. Und Miro Muheim mit der roten Karte ist sicherlich auch kein Glanzstück, haben wir es auch drüber gesprochen. Ich muss auch sagen, sein Partner auf der linken Seite, also Muheims, Philipp Othele, hat mir auch nicht gut gefallen. Das waren viele unausgegorene Aktionen wieder. Es ist vieles, was meiner Meinung nach nicht richtig zu Ende gedacht oder auch nicht zu Ende gespielt ist. Er holt sich dann kurz vor der Pause noch so eine richtig unnötige gelbe Karte wegen Meckerns ab. Und wenn ich so die Interaktion mit Aytekin richtig gesehen habe, hat er auch nicht sofort aufgehört, was bei Aytekin gefährlich sein kann, wenn man das so sagen darf. Und ich finde, dass Othele auch in der zweiten Halbzeit, also sein Fehlen ist jetzt nicht unbedingt aufgefallen. Ich muss sagen, so gerade diese linke Seite hat mir gerade so, was den offensiven Zugang geht, nicht so richtig gut gefallen. Da muss man sagen, mit Mikkel Bronsis und Königsdörfer war es auf der anderen Seite zumindest nicht schlechter. Und deswegen würde ich sagen, so diese drei, ich will jetzt nicht sagen, dass die Low-Performer sind, das sind alles Spieler, bei denen ich sage, okay, da war ich schon eher enttäuscht. Und deswegen würde ich das hier in der Kategorie, glaube ich, dabei belassen.
Ja, nachvollziehbar, passt auch ehrlicherweise ein bisschen zum Charakter des Spiels, dass man jetzt nicht einen da so rauspickt und sagt, der war wirklich absolut schlecht. Weil es war halt so ein typisches Unentschieden-Spiel irgendwo beim HSV, ne? Es waren gute Aktionen dabei, es waren schlechte Aktionen dabei. Mir ist trotzdem einer besonders negativ aufgefallen, mir persönlich, und das ist William Mikkel Bronsis, deswegen habe ich ihn hier dann doch mitgebracht. Ich finde, weil mich das sauer macht beim 0:1, ich finde, er schaut nur zu, obwohl er da im direkten Kopfballduell ist, der Kopfball, der dann zu Chavez rübergeköpft wird, der dann aus kurzer Distanz einschieben kann, unhaltbar für Daniel Heuer-Fernandes. Und er vergibt dann kurz darauf auch eine gute Umschaltsituation, relativ kläglich, wo der HSV es dann doch mal schafft, sich gut nach vorne zu kombinieren, was in der ersten Halbzeit dann doch auch eher Mangelware war. Und er kommt da wirklich aus zentraler Position relativ an den Ball, irgendwo hat man ja immer Gegnerdruck, aber es ist jetzt auch nicht der totale Gegnerdruck. Und ich finde, aus so einer Situation kann ich von einem Fußballspieler erwarten in der ersten Bundesliga, dass der Schuss zumindest aufs Tor kommt. Wenn er dann aufs Tor kommt und Finn Dahmen hält den, das habe ich zu dir im Vorgespräch auch gesagt, dann sage ich, okay, Top 5 deutscher Torhüter, also die reinen deutschen Torhüter in der Liga. So sage ich halt, okay, er schießt die dann halt sehr kläglich drüber. Und das passt mir dann halt ehrlich ins Bild, dass es aktuell halt eher wieder ein Rückschritt ist zu dem Mikkel Bronsis, den wir alle irgendwo leider kennen, der halt schlecht ist gegen den Ball und der halt auch nicht schießen kann. Und sein großes Problem, finde ich, bleibt in dieser Saison seine Inkonstanz.
Ja, gebe ich dir recht. Und ich meine, man muss sagen, er ist jetzt in 3 Spielen in Folge direkt an einem Gegentor mit Schuld. Ne? Gegen Köln lässt er den Maler laufen. Dortmund, haben wir drüber gesprochen. Das war überhaupt nicht sein Tag. Und jetzt eigentlich auch schon wieder. Und klar, eigentlich darf der Ball da auch nicht durchkommen zum zweiten Pfosten, aber das ist eben sozusagen, das reicht dann auch vom Abwehrverhalten nicht. Und deswegen gebe ich dir schon recht. Mir ist er danach, sage ich mal, nicht so negativ aufgefallen. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht ja eigens in dieser Kategorie. Und ich finde, das ist nach vorne natürlich auch, also da hat er so auch so seine Momente. Aber insgesamt gebe ich dir recht, wenn man so an die Zeit nach dem Bayern-Spiel denkt, wo man echt den Eindruck hatte, okay, der Junge fängt sich jetzt richtig. Das ist tatsächlich gerade wieder eine andere Geschichte mit ihm.
Ja, das stimmt. Wir haben ja im Vorgespräch festgestellt, wir haben denselben Aufsteiger des Spiels. Magst du anfangen?
Ja, kann ich gern machen. Du hattest gerade gesagt, dass Dahmen einer der Top 5 Torhüter der Bundesliga ist. Das musste er in der 83. Minute zeigen, nämlich beim Abschluss von Albert Grönbeck. Was für eine Fackel aus 30 Metern. Man stellt sich vor, der geht rein in seinem ersten Spiel. Und ich habe dir jetzt auch geschrieben, ich finde so in diesem Schuss, den da überhaupt zu nehmen, liegt irgendwie so viel Spielwitz und auch so viel Optimismus, ja. Dass man sich in diesem beim HSV irgendwie auch, dass er sich beim HSV auch einen Namen machen möchte oder in den Vordergrund spielen möchte. Das hat mir imponiert. Deswegen ist Albert Grönbeck hier auch unser Aufsteiger der Woche. Ich glaube, viele haben nach dem Spiel gesagt, dass er ihnen besonders positiv im Gedächtnis geblieben ist aus diesem Spiel. Es war jetzt auch nicht alles super, da auch so ein paar unglückliche Szenen dabei, die vielleicht auch darauf zurückzuführen sind, dass er auch noch gar nicht so richtig gut mit den Kollegen auf dem Platz harmonieren kann in einem ersten Spiel. Aber ich finde, für 23 Minuten, die er dann gespielt hat, doch einen sehr ordentlichen, sehr aktiven Eindruck hinterlassen. Und ich würde gerne mehr von ihm sehen. Und hoffe, dass er gegen Stuttgart weitere Einsatzminuten bekommt.
Ja, unterschreibe ich alles, was du sagst. Wie gesagt, Grönbeck feiert sein HSV-Debüt und ist für mich einer der Gründe, warum die Mannschaft nach der roten Karte überhaupt in der Lage ist, eigentlich auch die bessere Mannschaft zu sein, weil er diesen Spielwitz, den du angesprochen hast, bringt. Ich fand, er hatte auch schon vor dem Schuss mehrere gute Pässe in die Tiefe, wo er auch was eröffnet hat, was sich dann leider einfach nicht erspielt hat aus dem Spiel. Und dann hat er halt diesen mega starken Abschluss, der ja auch nun wirklich, hält den schon gut, aber auch dann knallt er ja noch relativ knapp an den Pfosten, also selbst mit der Hand dran von Finn Dahmen geht er fast rein. Und ich unterschreibe das, was du gesagt hast, ich hätte ihm und uns allen als Fans auch das so sehr gegönnt, so ein Banger Siegtor zu haben in der 83. Minute. Und für mich, sage ich ehrlich, könnte er noch ein wichtiger Faktor in den letzten 6 Spielen sein, auch wenn er vielleicht nicht viel starten wird in der Zeit, aber zumindest von der Bank dann nochmal in der zweiten Halbzeit frischen Wind reinzubringen, da sehe ich ihn schon echt in einer guten Position.
Ja, du hast recht, wenn er jetzt starten sollte, müsste tatsächlich jemand anders weichen, bei dem man sich das jetzt noch nicht so ganz vorstellen kann. Oder Polzin muss irgendwie den frühen Nagelsmann-Move machen und sagen, wir bringen einfach sozusagen die maximale Qualität auf den Platz und wo die dann spielen, das gucken wir dann mal. Letztendlich denke ich auch, dass er jetzt mit diesem Spiel eigentlich Werbung für sich gemacht hat und ich denke, wir werden ihn in Stuttgart auch sehen, ob es jetzt von Anfang an ist oder nicht, sei mal dahergestellt.
Ja, was bleibt für dich aus dem Punkt Gewinn, kann man vielleicht trotzdem sagen, bei 30 Minuten in Unterzahl gegen den FC Augsburg?
Ja, schwierig. Also es ist, finde ich, nicht das gewünschte Ergebnis. Und der Befreiungsschlag ist auch ausgeblieben. Ich glaube, das muss man feststellen. Und es ist auch wieder kein Sieg gewesen, zu Hause nicht. Und wenn man sich anschaut, welche Aufgaben jetzt noch kommen, ist es, ich sage mal, auf dem Papier eine der leichteren Varianten oder Möglichkeiten gewesen, 3 Punkte zu holen. So. Trotzdem, wenn man sich die zweite Halbzeit und auch das Agieren in Unterzahl anguckt, da kann man sicherlich auch Positives mit rausnehmen. Und ja, mir tut es so ein bisschen für die Mannschaft leid, dass sie jetzt immer noch so in der Schwebe ist und immer noch sozusagen vor der Situation steht, dass sie mindestens ein Spiel gewinnen müsste eigentlich oder halt sehr viele Unentschieden holt, wenn es das dann sein soll. Letztendlich muss man auch sagen, das haben wir jetzt nicht so beleuchtet, aber Augsburg hatte natürlich auch noch Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ne? Das muss man an der Stelle auch sagen. Deswegen gerade in Überzahl ist es dann irgendwo auch das gerechte Ergebnis. Der HSV hat an dem Tag auch dann, ja, gerade mit Blick auf die erste Halbzeit nicht genug getan, um die 3 Punkte mitzunehmen.
Ja, unterschreibe ich alles, was du sagst. Ich finde, es war, man kann es so schön sagen, beim HSV wieder Tale of Two Halves, was es viel war in dieser Saison. In dem Fall war es die erste Halbzeit, die nicht so gut war und die zweite, die deutlich besser war. Gegen Dortmund war es ja genau gedreht. Ich finde, man kann sogar fast sagen, wenn wir eine zweite Halbzeit wie gegen Augsburg kombinieren mit einer ersten Halbzeit wie gegen Dortmund, dann sind wir vielleicht sogar deutlich besser da in dieser Saison. Auf der anderen Seite, wenn wir die zweite Halbzeit aus Dortmund mit der ersten Halbzeit gegen Augsburg kombinieren, dann steigen wir wahrscheinlich sang- und klanglos ab. Ich finde, das muss man hier auch an der Stelle sagen. Nein, aber den Spaß jetzt mal beiseite. Man, die erste Halbzeit ist nicht gut. Man erspielt sich zwar so ein paar Chancen, Halbchancen, vergibt diese aber auch alle sehr leichtfertig. Augsburg geht dann, finde ich, kann man sagen, verdient in Führung. Gregoritsch haben wir angesprochen, kriegt dann den Fairnesspreis, sonst gehst du da vielleicht sogar 0-2 in die Pause. Aber aus der Pause, und da schließe ich mir dir an, das muss man hier lobend erwähnen, kommt der HSV mit einem veränderten Gesicht, spielt deutlich stärker, verdient sich den Ausgleich und man hat so das Gefühl, es kippt, dann kommt die rote Karte und man reißt sich wieder alles selber kaputt. Trotzdem ist der HSV am Ende, finde ich, irgendwo, auch wenn Augsburg wahrscheinlich die größte Chance hat mit dem Pfostentreffer von Gregoritsch aus 2 Metern, ist der HSV trotzdem gefühlt näher dran, finde ich, am Ende da noch was mitzunehmen. Wir haben jetzt noch gar nicht über den Handelfmeter gesprochen, der, finde ich, kann man so sagen, ist keiner. Ich glaube, da sind wir uns beide einig.
Ja, auf jeden Fall.
Auch richtiger VAR-Prozess in dem Fall. Unterm Strich bleibe ich auch dabei, die Punkteteilung ist gerecht. Ich schließe mir ja auch die an, der Sieg wäre jetzt besser gewesen, auch mit Blick auf Restprogramm. Aber um jetzt für die sich noch ein bisschen Sorgen machen, vielleicht auch noch mal ein bisschen positive Betrachtung hier reinzubringen. Man hat jetzt 31 Punkte, steht auf Platz 12. Man hat 6 eher 7 Punkte wegen Torverhältnis auf St. Pauli auf 16. Man hat 10 eher 11 auf Wolfsburg auf 17. Also gerade der direkte Abstieg sollte höchstwahrscheinlich, und ich drücke da alle Daumen natürlich, die ich habe, kein Thema mehr werden in diesem Jahr. Und ich denke mal, man braucht jetzt noch so 3, 4, 5 Punkte, um das klar zu machen, auch nicht in die Relegation zu rutschen. Und aus den letzten 6 Spielen, und das sehe ich nach wie vor absolut im Bereich des Möglichen für den HSV, weil, sagen wir mal, 5 Punkte, das Maximum, was ich jetzt aufgezählt habe, das ist 1 Sieg und 2 Unentschieden aus 6 Spielen. Das traue ich dem HSV, auch wenn das schwere Mannschaften sind, durchaus zu. Warum traue ich ihm das zu? Unter anderem auch, weil der HSV eine der besten Mannschaften der Rückrunde ist, ehrlicherweise, wenn man rein auf Siege und Niederlagen guckt und Unentschieden, denn der HSV hat in der Rückrunde in 11 Spielen bisher gerade mal 2-mal verloren. Und deswegen sage ich ehrlich, das Motto sollte jetzt sein, konstant weiter punkten. Das wird jetzt wichtig, weil jeder Punkt, den man ab jetzt holt, ist in meinen Augen ein Punkt obendrauf, der die Hypothek für Vereine wie St. Pauli, wie Wolfsburg und auch, wenn man sie mit reinnehmen will, Köln und Bremen schwerer macht, um Hamburg aufzuholen. Das heißt, wir sollten jetzt einfach zusehen, finde ich, dass wir möglichst viele Punkte noch einsammeln, so gut es geht, und jeden Punkt einfach mitnehmen. Und ich finde, in Unterzahlen einen Punkt gegen Augsburg kann man dann mitnehmen in der Rechnung, ehrlicherweise. Abschließend, um auf das Spiel den Deckel drauf zu machen, was gibst du für eine Note?
Ja, für mich reicht es nicht. Also eine 4 ist es.
Ist okay. Ich bin da ein bisschen versöhnlicher, aber das ist, glaube ich, auch so Standard in diesem Podcast. Ich gebe eine 3, aber weit auseinander sind wir da ja auch nicht. So, und dann wollen wir nochmal kurz einen gesonderten Blick drauf werfen auf diese Situation auf der linken Schiene. Wir haben es gesagt, Muheim ist gesperrt, und jetzt stellt sich so die Frage, was nun? Ja, die Strafe ist tatsächlich auch offiziell verkündet worden jetzt, kurz vor Aufnahme. Er hat jetzt nur ein Spiel bekommen. Ich glaube, da ist jeder HSVer erstmal erleichtert, weil im Raum standen da durchaus 2, was das Regelwerk bei einer Notbremse auch eigentlich vorsieht. Ich denke mal, dass die DFL vielleicht hier wegen der, weil es ja doch schon eine unglückliche Aktion war, ich will da jetzt nichts reininterpretieren, aber auch so mit dem Hinblick auf wie viele Spiele überhaupt noch sind, vielleicht auch ein bisschen Gnade vor Recht hat walten lassen, ehrlicherweise. Bei 2 Spielen hätte man sich nicht beschweren dürfen, jetzt ist es nur 1. Muheim wird gegen Stuttgart fehlen und im Nordderby wieder dabei sein. Und wir wollen jetzt nochmal kurz besprechen, was wir denken, wer sollte in Stuttgart auf der linken Schiene starten. Ich habe 4 Kandidaten mitgebracht, Bent, über die wir jetzt sprechen wollen. Werde alle mal kurz vorstellen, ist einmal William Mickelbronk-Sies. Der hat schon teilweise für Muheim in der Saison auf links gespielt. Ich glaube, das Spiel, was allen am prägendsten in Erinnerung geblieben ist, auch wenn Muheim da trotzdem auf dem Platz stand, ist das Spiel gegen Bayern München, wo er auf der linken Schiene gespielt hat und da auch diese tolle Vorlage gibt für Luka Vucevic. Aber Mickelbronk-Sies ist eigentlich auf Rechtsverteidiger gesetzt, und sportlich gesehen sind seine Leistungen auch eher schwankend, da vorne immerhin ein bisschen besser als nach hinten. Zweiter Kandidat ist Georgi Gocholaishvili, auch eigentlich ein Rechtsverteidiger, der aber zum Beispiel auch schon in der Schlussphase gegen Heidenheim für Muheim eingewechselt wurde und auf der linken Schiene gespielt hat. Er kam vor der Saison als erhoffte Lösung auf Rechtsverteidiger, wurde aber, so hart muss man dann auch und ehrlich muss man sein, von Jatta und Mickelbronk-Sies aus der Startelf verdrängt. Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen sein Redemption-Arc, man weiß es nicht, das wird man sehen. Ein Name, den einige in den sozialen Medien gefordert haben, ist tatsächlich dagegen Noah Katterbach, der die letzten Jahre der eigentliche Linksverteidiger Backup war, dieses Jahr aber komplett außen vor ist, auf 0 Einsatzminuten kommt, zwischendurch sogar suspendiert war zur U23. Wie gesagt, von manchen Fans wird er jetzt gefordert nach dem Motto, wenn nicht jetzt, wann dann? Und der letzte Name, den auch ein paar gerne sehen wollen, den wir deswegen hier mit reingenommen haben, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, ich glaube, das kann man schon vorne wegnehmen, dass wir ihn wirklich sehen werden, ist Luis Lemke. Ist ein 16-jähriges Top-Talent des HSV, mit dem in Zukunft auf jeden Fall mehr auf Linksverteidiger geplant wird. Es gibt ja auch schon erste Gerüchte, dass er nächstes Jahr Teil des Profikaders werden soll, auf Linksverteidiger. Er darf ja auch schon regelmäßig mittrainieren, spielen tut er aber aktuell nur in der U23. Aber auch da sagen manche Fans im Internet, was hat man denn in Stuttgart schon zu verlieren? Und dementsprechend, Ben, jetzt für dich die Frage, was denkst du, wer startet auf Linksverteidiger beim HSV?
Also erstmal zu dem Satz, was haben wir denn in Stuttgart schon zu verlieren? Ich finde, mit so einer Einstellung kann man da nicht hinfahren. Also du
Ja,
musst ja mit
fair.
dem, du musst ja mit dem Ziel dahin fahren, da zu punkten. Eigentlich musst du mit dem Ziel dahin fahren, da zu gewinnen. Da musst du sozusagen auch als Spieler jederzeit fest dran glauben. Letztendlich denke ich, dass so eine Variante mit Katterbach oder Lemke so einen Hail Mary-Charakter hat, den man, glaube ich, vermeiden sollte. Ich vermute, das habe ich dir auch gerade eben schon gesagt, dass Mikkel Bonsis links spielen wird und rechts, wenn es denn vom Fitnesszustand reicht, Bakary Jatta. Warum würde ich das sinnvoll finden? Ich glaube, dass Jatta, was das Tempo angeht, und wir sprechen hier von der Perspektive Führich oder Leveling, sicherlich Vorteile hätte, die auch irgendwie mal abzulaufen oder so. Ne? Es ist, dass Jatta auch seine Defizite hat, das ist hinlänglich bekannt, aber er hat in dieser Saison seine Rolle, finde ich, auf der Seite immer wieder auch überraschend gut ausgefüllt. Und ich vermute, dass er die passende Variante auch in diesem Spiel wäre. Letztendlich kann ich aber nicht sagen, weißt du sicherlich auch nicht, wie fit er jetzt ist. Ob er dann tatsächlich so einen Kaltstart in Stuttgart mitmachen würde oder mitmachen sollte. Ich denke trotzdem, dass das die passende Variante ist.
Ich gehe da tatsächlich unterm Strich sehr mit. Ich habe es für mich so ein bisschen auch gerankt von 1, 2, 3, 4. Und da habe ich auch Mikkel Bronxhies auf der 1. Er hat es schon ein paar Mal gespielt dieses Jahr. Rechte Schiene habe ich nicht Jatta, sage ich schon mal, wenn wir dann zur Aufstellung kommen. Da habe ich Gocholeishvili, das schon mal als kleinen Spoiler. Der wäre mein Ersatzkandidat. Denke, wenn Mikkel Bronxhies es nicht macht, wird es Gocholeishvili machen. Ich denke mal bei dir auch. Der kennt das Niveau, der hat auch schon mal Linksverteidiger gespielt, aber ich glaube, man kann unterm Strich sagen, beide sind keine Ideallösung und es zeigt sich hier auch nochmal, dass der HSV da auf jeden Fall was tun muss in der Sommerpause, weil das ist hier kein FIFA, wo man, muss man hier so ehrlich sagen, wo man dann einfach sagt, okay, der kriegt das kriegt man schon irgendwie hin. Also es ist kein Videospiel, sondern es ist das echte Fußballleben und da ist fußfremd Außenverteidigerspielen schon echt eine Herausforderung. Ich denke mal, in dem Fall geht es halt klar, Mikkel Bronxhies hier starten zu lassen, einfach weil er gar nicht so einen schlechten linken Fuß hat, ehrlicherweise. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, finde ich auch, dass du gegen Stuttgart sowieso eher nach hinten dich orientieren wirst als nach vorne. Und gar nicht so viele Situationen wahrscheinlich hast, wo du es schön rausspielst, wie beim 1:1 gegen Augsburg. Und ja, Noah Katterbach und Luis Lemke teilen sich bei mir den dritten Platz, weil sie sind in meinen Augen auch beide keine Startelf-Optionen mangels Spielpraxis, beziehungsweise bei Luis Lemke. Und da unterschreibe ich das, was du gesagt hast mit dem, was hat man schon zu verlieren. Profi-Erfahrung. Der Junge hat keine Minute Profifußball bis jetzt gespielt und wir reden hier von der besten Profiliga in Deutschland oder Top-5-Liga in Europa. Also das ist jetzt hier auch kein Karnevalsverein. Halte ich es für möglich, dass Luis Lemke vielleicht einen Kaderplatz bekommt und fände ich das zumindest charmant? Ja. Ich fände das cool, wenn der Junge dafür, dass er immer mittrainiert, jetzt mal einen Kaderplatz kriegen würde. Wenn jetzt das dann natürlich dann zu Ausfällen kommt, das hängt natürlich von Jatta und von ein, zwei anderen Namen ab, zu denen wir gleich noch kommen, dann würde ich sagen, nimm Luis Lemke zumindest mal am Kaderplatz mit. Gehe ich davon aus, dass er eine Minute in Stuttgart auf dem Platz stehen wird? Nein, ehrlicherweise nicht. Und ich glaube, da sind wir uns relativ einig dann am Ende, dass Mikkel Bronxhies der Kandidat ist. Du siehst so aus, als ob du noch was sagen willst, Ben?
Ja, ich meine, stell dir mal vor, du stellst den Lemke dahin und was kommen da für Spieler? Also die Wahrscheinlichkeit, dass er auch überfordert sein könnte, ist absolut hoch. Und wie hat er dann sein erstes Bundesligaspiel in Erinnerung? Das kannst du im Grunde, kann man nicht verantwortungsvoll durchziehen, das geht nicht.
Nein, und auf der anderen Seite wäre es ja sogar wahrscheinlich, dass er überfordert wäre mit dem Niveau, was und bei allem Respekt ein Heidenheim mitbringt, die schlechteste Mannschaft in dieser Liga sind. So, weil das einfach der Sprung von, du hast es, glaube ich, in der letzten Folge so schön gesagt, der Sprung von der dritten in die zweite ist schon krass und von der zweiten in die erste ist nochmal krasser. Und wir reden hier von einem Viertligaspieler, der 16 Jahre alt ist. Also auch da appelliere ich an alle, die jetzt den Namen im Internet schreien. Ich finde es schön, dass ihr euch für unsere Jugendspieler so einsetzt. Ich finde, das kann man unterm Strich so sagen. Und es würde dem HSV auch gut tun. Aber man muss halt gucken, was bringt wirklich was. Und ich glaube, dem Jungen bringt es mehr, eine solide Vorbereitung beim HSV nächstes Jahr mitzumachen bei den Profis und dann zu gucken, ob man ihn entweder verleiht oder ob er direkt in der Bankoption für den Kader ist, als ihn jetzt gegen Stuttgart, wie du schon sagst, hast du schön formuliert, mit so einem Hail Mary-Aktion reinzuwerfen. Gut, und damit, wir haben jetzt schon viel über das Stuttgart-Spiel gesprochen, kommen wir dann jetzt auch endlich mal dazu. VfB Stuttgart gegen Hamburger SV klingt nach Bundesliga, ist Bundesliga, nämlich 29. Spieltag, Sonntag 17.30 Uhr. Bisschen unangenehme Uhrzeit für alle Auswärtsfahrer. Ich wünsche ihr euch trotzdem einen guten Trip. Ausgangslage relativ klar für die meisten, die sich mit der Bundesliga beschäftigen. Der VfB ist der klare Favorit, kämpft um die Champions League, ist Vierter mit 53 Punkten. Der HSV kämpft weiter um den Klassenerhalt, ist Zwölfter mit 31 Punkten. Es ist ein echtes Traditionsduell zweier Gründungsmitglieder der Bundesliga. Bereits 105 Mal gab es das Spiel. So viele Spiele hat der HSV gegen wenig andere Vereine in der Liga. Unvergessen, natürlich in der jüngeren Vergangenheit hatten wir beim Hinspiel auch schon exorziert die verlorene Relegation gegen Stuttgart vor ein paar Jahren, aber jetzt natürlich hinzugekommen der Last-Minute-2-1-Sieg des HSV im Hinspiel zu Hause, wo Fabio Vieira den goldenen Treffer schießt und wird für mich persönlich auch einer meiner Top-Stadion-Momente in meinem Leben bleiben, sage ich auch ehrlich. Das war ein sehr schöner Moment. Also insofern auch dankbar, eine gewisse Dankbarkeit an dieses Duell, die ich da mitbringe. So, gucken wir auf den HSV-Kader. Ich sag bewusst, wir nehmen hier gerade auf am Dienstagabend. Es gab noch keine PK, es gibt nur Medienberichte. Aber laut diesen Medienberichten, Ben hat es schon angedeutet, kehrt Bakary Yatta höchstwahrscheinlich in den Kader zurück. Fraglicher ist weiterhin Nicolas Capaldo. Ihm droht ein weiterer Ausfall. Gestern und vorgestern hieß es noch, okay, es sieht gut aus. Jetzt ist man medial ein bisschen zurückgerudert. Er hat heute wohl auch nicht mit der Mannschaft trainiert, deswegen muss man da mal abwarten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Capaldo eine Personalie wäre, wenn der das Abschlusstraining schafft, spielt er. Einfach aufgrund der Wichtigkeit, die er für diese Mannschaft hat. Garantiert zurückkehren wird dafür Nikolai Remberg von seiner Gelbsperre inklusive, und das möchte ich hier nochmal erwähnen, weil ich es persönlich, ich glaube, ich habe es dir auch geschrieben, Ben, dass ich es ziemlich cool fand, Trip in die Nordkurve beim HSV auf die Nordtribüne gegen Augsburg. Alle drei wären unterm Strich wichtige Rückkehrer, selbst Bakary Yatta, auch wenn man das vor der Saison nicht gedacht hätte. Remberg und Capaldo aber vor allem, die wären, oder Remberg ist es auf jeden Fall. Von wem man auch nichts gehört hat, ist Jean-Luc Dompé nach seiner Fußverletzung. Da muss man abwarten, was die Woche bringt, aber auch da sieht es eher nach einem weiteren Ausfall aus. Ausfälle sind auch noch eine gute Überleitung, denn garantiert fehlen wird neben den Langzeitverletzten Josef Paulsen und Alex Rössing-Lely sieht auf jeden Fall, wir hatten es schon angesprochen, Miro Muheim mit der Rotsperre. Und auf wen wir so bei Stuttgart achten sollten, das erzählst du uns jetzt.
Genau, schauen wir zu Beginn so ein bisschen auf einige Fakten rund um den Gegner. Der beste Torschütze der Stuttgarter ist der in den vergangenen Wochen buchstäblich omnipräsente Dennis Undaff mit wettbewerbsübergreifend 18 Treffern. Haben wir erstmal einen Haken hintergemacht. In der Bundesliga ist nur Harry Kane noch besser. Jamie Leveling, Chris Führig und Angelo Stiller teilen sich beim VfB derzeit den Platz des besten Vorlagengebers mit je 6 Assists. Und Kapitän der Mannschaft ist Atakan Karasor, der aber aufgrund seiner 5. gelben Karte am Sonntag nicht mitspielen kann. Der VfB ist die Mannschaft, die bislang die drittmeisten Torschüsse der Liga abgegeben hat, hinter Bayern und RB, die drittmeisten Pässe spielt und den drittmeisten Ballbesitz hat, jeweils hinter Bayern und Leverkusen. Außerdem schlagen die Stuttgarter zusammen mit den Mainzern die meisten Flanken aus dem Spiel heraus, was für die aggressive und zielgerichtete Spielweise der Stuttgarter spricht und auch für ihre sehr gut besetzten Flügel. Stuttgart spielt in dieser Saison, das hast du gerade eben schon gesagt, um die Qualifikation für die Champions League zu beginnen. Der Spielzeit hat Stuttgart als amtierender deutscher Pokalsieger in der Europa League starten dürfen. Die haben sich nicht über die Liga qualifiziert. Sie sind in der Vorjahrestabelle in Anführungszeichen nur Neunter gewesen. In der Europa League ist Stuttgart mit dem März im Achtelfinale gegen den FC Porto ausgeschieden. Der VfB spielt trotzdem noch in einem weiteren Wettbewerb außer der Liga, nämlich wiederum im DFB-Pokal, in dem die Bad Cannstatt am 23. April im Landesderby auf den SC Freiburg treffen. Undaff, Leveling, Führig, Stiller, das sind alle Spieler, die in Fußball-Deutschland hinlänglich bekannt sind und die auch anzeigen, dass der HSV auf einen Gegner trifft, der im Normalfall eine Nummer größer ist, um es mal so zu sagen. Gut, dass sich der HSV einer Kategorie wie normal grundsätzlich verwehrt. Zwei Spieler, auf die ich noch kurz hinweisen möchte, sind Finn Jeltsch und Ramon Henrichs. Die sind beide Innenverteidiger und haben in der laufenden Saison bei ihren geschätzten Marktwerten wirklich starke Zugewinne verzeichnet. Henrik springt von 5 Millionen im Dezember 2025 auf 20 Millionen im März 2026 und Jeltsch hat seinen Marktwert seit März 2025 mehr als verdoppelt soll nun rund Transfermarkt rund 30 Millionen Euro wert sein. Das sind wirklich bemerkenswerte Ausmarken. Bemerkenswert ist gerade bei Jelch, dass er erst 19 Jahre alt ist. Er gehört zu den U17-Weltmeistern des DFB von 2023 und das aktuelle U21-Nationalspieler wartet noch auf seine erste Nominierung für die A-Nationalmannschaft. Bei seinem Profidebüt für den VfB im Januar 2025 war das noch nicht hundertprozentig abzusehen, wie steil seine Karriere danach verlaufen würde. Inzwischen ist er fester Bestandteil der Defensive, sammelt regelmäßig Einsatzminuten in der Bundesliga und auch in der Europa League. Und von den letzten 10 Ligaspielen der Stuttgarter hat er 8 über die volle Distanz gespielt. Nochmal, der ist 19, also genauso alt wie Vuskovic, auch Innenverteidiger. Und einer von Jelchs Partnern in der Innenverteidigung ist, wie gesagt, Henriks, der sich beim VfB in dieser Saison ebenfalls in den Fokus spielen konnte. Henriks ist 24 Jahre alt, ehemaliger U19-Nationalspieler der Niederlande und bildet manchmal gemeinsam mit Jelch ein junges, aber stabiles Defensivgerüst. Das hängt immer so ein bisschen auch von dem System ab, in dem Stuttgart in der Defensive spielt. Ich habe das jetzt nicht bis zum ersten Spieltag zurückverfolgt, aber mein Eindruck ist, dass gerade wenn Stuttgart hinten in der Dreier- bzw. Fünferkette spielt, dann stehen Jelch und Henriks gemeinsam auf dem Platz. Wenn es dann eher in Richtung Viererkette geht, meistens nur einer von den beiden. Was kann man noch sagen? Henriks glänzt eher durch Physis und Dynamik und ergänzt damit die Stärken von Jelch im Spielaufbau oder auch sein Tempo. Und beide übernehmen früh in ihrer Karriere Verantwortung in dieser doch sehr ambitionierten Stuttgarter Mannschaft. Und ich gehe davon aus, dass wir ein oder beide auf jeden Fall auch am Sonntag in Aktion sehen werden. Zu den Ausfällen, Tim hat es gesagt, wir nehmen am Dienstag auf und auch vom VfB gibt es da noch keine offiziellen Angaben zu. Wenn man jetzt bei Transfermarkt mal schaut, sieht es aber so aus, als könnte Trainer Hoeneß fast aus dem Vollen schöpfen. Karasor fehlt, wie gesagt, gesperrt. Der einzige Ausfall laut Transfermarkt ist Lazar Jovanovic, der verletzt ausfallen würde. Ansonsten erwartet den HSV da wohl die Stuttgarter Wucht in ihrer wirklich... Die volle Stuttgarter Wucht. Und man muss sagen, das letzte Mal im Hinspiel hatte der HSV Stuttgart ja auch nach einem Europa-League-Spiel diese Doppelbelastung, sind sie jetzt in Anführungszeichen los. Und ja, man darf gespannt sein, welche Mannschaft da zu Beginn auf dem Platz stehen wird von den ganzen Leistungsträgern. Und da Führich, Stiller, Leveling stand im Hinspiel ja ehrlich gesagt auch nur Führich in der Startelf. Die anderen sind dann ja später reingekommen. Und ja, so viel vielleicht zur Startelf der Stuttgarter. Bevor wir jetzt zur Startelf des HSV kommen, sprechen wir über unsere X-Faktoren, Tim.
Ja, dann würde ich mal mit meinem direkt anfangen. Weil du ihn vorhin schon so schön erwähnt hast in deiner Einleitung und ihn ja auch fast schon geadelt hast mit besser ist nur Harry Kane, weil Harry Kane spielt in seiner eigenen Liga. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das ist einfach unterm Strich, kriegt der HSV Dennis Undaff in den Griff. Weil, du hast es gesagt, 18 Tore, wettbewerbsübergreifend, der spielt, kann man, finde ich, sagen, seine beste Saison, zumindest mal in Stuttgart, vielleicht sogar die Saison seines Lebens, und ist der große Erfolgsfaktor in dieser Saison. Und da ordnet sich für mich alles unter. Du hast auch gesagt, die Stuttgarter kommen mit einer absoluten Wucht. Offensiv, wenn man sich das so anguckt, Chris Führich, Jamie Leveling, Emidin Demirovic, wen die da alles, Punani, Ekanus, wen die da alles aufstellen können und so weiter. Aber für mich ordnet sich alles unter, kriegt man den besten Stürmer dieses Teams in den Griff, Dennis Undaff, weil wenn man das nicht tut, dann wird es garantiert Gegentore geben. Und wahrscheinlich sogar mehr als ein oder zwei, sondern dann kann es vielleicht auch eine richtige Reise geben. Und deswegen sortiert sich das für mich allem anderen unter, dass du erstmal Undaff stoppen musst, bevor du über irgendwen anders in diesem Stuttgarter Team nachdenkst. Und deswegen ist das mein X-Faktor. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, ich habe auch einen defensiven X-Faktor, der jetzt an der Diskussion anschließt, die wir gerade schon geführt haben, nämlich wie wird die neu formierte Fünferkette ohne Miro Muheim performen? Es wird auf eine Variante hinauslaufen, die jetzt auch seit einigen Wochen so nicht mehr auf dem Platz stand. Ich glaube, dass es die Variante mit Jatta und Mikkel Bronsis schon mal gab, wenn es die geben sollte. Aber es ist natürlich so, dass die sich auch erstmal finden müssen, dass es gerade in einem Spiel in Stuttgart gegen eine starke Mannschaft, gegen eine Mannschaft, die gerade auch auf den Flügelpositionen sehr gut besetzt ist, wo dann ja die Schiene auch gefordert sein wird beim HSV, auf jeden Fall eine Herausforderung. Und deswegen ist das für mich der X-Faktor. Funktioniert sozusagen noch dieses Zusammenspiel zwischen dem Schienenspieler und dem linken Spieler in der Innenverteidigung, der ja voraussichtlich Joan Torunariga sein wird, funktioniert das oder eben nicht? Und daran schließe ich natürlich auch an, ob man solche individuell starken Spieler wie Undaff, auch wie Demirovic, den ich jetzt gar nicht mehr genannt habe, der ja tatsächlich als Zielspieler sogar noch präsenter ist eigentlich als Undaff, ob man die in den Griff bekommt.
absolut nachvollziehbar. Schauen wir dann mal auf die Aufstellung beim HSV. Wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen, auch schon an einigen Stellen gespoilert. Jetzt gehen wir es mal in Reihenform durch. Tor überspringen wir wie immer. Da sitzt Daniel Heuer-Fernandes. Wie stellst du deine Dreier-Innenverteidigung auf?
Genauso wie zuletzt gehabt, Omari, Vuskovic und Torunariga.
Ja, gehe ich auch mit. Ich hoffe natürlich, dass Capaldo spielen kann. Nichts gegen Omari, aber Capaldo wäre super wichtig. Aber so wie sie es gerade liest, muss man, denke ich mal, damit rechnen. Jetzt wird spannend, oder so halb spannend, deine Viererreihe. Du hast es ja eigentlich auch schon gesagt.
Ja, Bakker, dann Albert Sambi-Lokonga, Remberg und Mikkel Bronsdijk.
Ja, fast wie bei mir. Ich habe Gocholai, Spili, Remberg, Sambi-Lokonga und Mikkel Bronsdijk. Dann wird spannend vorne. Wie stellst du vorne auf? Packst du Glatzel und Königsdörfer rein?
Nee, einfach aus dem Grund, weil Vieira in meinen Augen immer spielen muss. Ja. Deswegen, ich habe Vieira, Königsdörfer und Othele.
Ich auch. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie gegen Dortmund. Und da hat es ja zumindest eine Halbzeit lang sehr gut funktioniert. Mit dem Sturm. Vielleicht klappt es ja irgendwie zwei Halbzeiten. Mal gucken. Ob es klappt, zumindest was wir denken, ob es klappt, das hören wir jetzt. Wir kommen nämlich zu unseren Tipps-Band. Was denkst du? Wie geht's aus?
Ich tippe 1-0 HSV.
Das ist sehr optimistisch. Das ist optimistischer als ich. Aber finde ich gut. Würde ich sofort nehmen. Ich hoffe auf ein Unentschieden. Ich sage 1-1. Aber ich glaube, man sollte das hier trotzdem irgendwo als Bonusspiel sehen und mit einer Niederlage leben können. Die Punkte müssen dann halt in den anderen Spielen geholt werden, ehrlicherweise.
Ja, wie ich darüber denke, habe ich ja schon gesagt. Aber das ja. Ist, es ist die realistische Betrachtungsweise. Man sollte sich auf eine Niederlage einstellen, auf jeden Fall.
Aber dass der HSV grundsätzlich gegen solche Mannschaften spielen kann, hat er ja schon ein paar Mal gezeigt in dieser Saison.
Genau, und immer wenn es vermeintlich der verlorene Posten war, ne, wir erinnern uns an das Rückspiel gegen Bayern, dann hat der HSV plötzlich Leistung gezeigt, die ihm auch keiner zugetraut hätte, deswegen erstmal abwarten. Und Stuttgart, haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, kommt ja nach dem Dortmund-Spiel auch wirklich mit einem richtigen Dämpfer. Also das war ja maximal bitter, wie das zu Ende gegangen ist. Auch mit den Szenen, die es dann da sozusagen noch vor der Tribüne gab, dass sich die Mannschaft da nochmal präsentieren musste, ist schon wirklich bitter. Und ja, mal sehen. Entweder motiviert die das jetzt noch zusätzlich und dann wird es richtig, richtig schwer. Oder vielleicht haben sie ein kleines Thema noch damit. Mal gucken.
Also man kann unterm Strich sagen, wir hoffen, dass am Sonntag wieder der Klappstuhl durch das Stuttgarter Stadion fliegt. Wenn der Klappstuhl durchs Stadion fliegt, jawohl. Gut, dann Band, Moin Mädels gibt's die Woche nicht, weil wir kein Spiel haben. Ich würde sagen, an der Stelle belassen wir es und wünschen allen viel Spaß beim Gucken. Hoffen natürlich, dass dem HSV trotzdem was gelingt, auch wenn die Ausgangslage eher gegen den HSV spricht. Und sind dann nächste Woche wieder hier, um es weiter zu besprechen.
So sieht's aus.
Sehr gut, dann, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.